ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema: Kinder auf Bestellung, soll Leihmutterschaft erlaubt sein? Mit Gregor Papscher Mikrofon. Ein Kind, das ist für viele Paare das größte Glück. Der CDU-Politiker Jens Spahn hat sein Glück mit Hilfe einer Leihmutter in den USA gefunden. Er hat getan, was dort erlaubt, aber in Deutschland verboten ist. Er hat eine Frau dafür bezahlt, dass sie für ihn und seinen Ehemann ein Kind austrägt. Jetzt gibt es teils heftige Diskussionen. Wie weit darf man gehen, damit der Wunsch nach einem eigenen Kind in Erfüllung geht? Wer entscheidet, was kinderlosen Paaren ermöglicht und Leihmüttern und den von ihnen ausgetragenen Kindern zugemutet werden darf? Nicht erst der Fall Spahn zeigt, wie leicht sich das deutsche Verbot umgehen lässt. Wer ein Kind im Ausland austragen lässt, unterwirft sich den dortigen, oft kommerziellen Spielregeln. Brauchen wir also eine eigene Leihmutterschaftsregelung in Deutschland? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir, das sind der Jurist und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Professor Dr. Helmut Frister. Ich begrüße Professorin Dr. Sigrid Graumann. Sie ist Biologin, Philosophin und Rektorin der Evangelischen Hochschule in Bochum. Und bei uns ist Sina Tonk von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, die sich weltweit für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzt. Frau Tonk, gibt es für Sie Gründe, die es in bestimmten Situationen rechtfertigen, eine Leihmutter in Anspruch zu nehmen?
Nein, Terre des Femmes hat eine Position dazu. Für Terre des Femmes ist sowohl die kommerzielle als auch die altruistische Leihmutterschaft sollte verboten sein.
Das heißt, wir brauchen über eine mögliche Gesetzesänderung, über eine Liberalisierung gar nicht zu sprechen?
Die Debatte ist ja jetzt angeregt und sprechen darüber ist eines, aber bei Terre des Femmes vertreten wir die Position, dass es nicht legalisiert werden sollte. Was man sich anschauen sollte, ist, wie die derzeitige Gesetzgebung, was das für eine Wirkung hat und dass sie umgangen werden kann. Und da fordern wir Maßnahmen, dass das nicht mehr möglich ist.
Mhm. Helmut Frister, soll Ihrer Meinung nach Leihmutterschaft in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein?
Ich will zunächst mal vorwegschicken, dass ich hier meine persönliche Meinung sage. Der Deutsche Ethikrat hat dazu keine Position. Das ist mir wichtig. Ich meine, dass man zumindest über dieses Verbot der Leihmutterschaft ernsthaft reden muss. Noch fast wichtiger wäre mir aber, dass unser Fortpflanzungsmedizinrecht insgesamt veraltet ist und wir eine Reform und ein modernes Fortpflanzungsmedizinrecht brauchen. Und da wäre die Diskussion über die Leihmutterschaft ein Punkt, aber es wäre mir nicht mal der wichtigste und dringlichste Punkt. Es gibt andere, die sind sehr viel wichtiger.
Sie haben es gesagt, der Deutsche Ethikrat selbst ist in der Frage gespalten. Sie sprechen hier dezidiert aus Ihrer persönlichen Sicht. Wo ist denn da für Sie persönlich die größte ethische Hürde bei einer möglichen Legalisierung von Leihmutterschaft?
Für mich persönlich ist das insbesondere die Frage, wie man eine Ausbeutung von Frauen in Notlage verhindert. Das ist für mich das Hauptproblem bei der Leihmutterschaft.
Frau Graumann, der Wunsch nach einem Kind kann das Lebensglück eines Paares bedrohen. Ist das für Sie ein überzeugendes Argument, Leihmutterschaft auch in Deutschland zu legalisieren?
Nein, der Kinderwunsch alleine ist kein überzeugendes Argument, die Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren. Ich denke aber, dass das Verbot, das wir haben, und da stimme ich Helmut Frister 100%ig zu, das Verbot, das wir haben, das auf der sogenannten gespaltenen Mutterschaft aufbaut, dass dieses Verbot nicht mehr wirklich überzeugend ist. Wir haben allerdings, wenn wir das Verbot aufheben würden, hätten wir im Grunde eine Wild-West-Situation, weil wir keine anderen Regelungen hätten, die die Rechte der Frauen und auch der entstehenden Kinder schützen könnten.
Sehen Sie denn die Bereitschaft, das Thema in der aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung überhaupt objektiv zu diskutieren? Es gibt sehr weitreichende Legalisierungsideen auf der einen Seite, auf der anderen ist da die Rede von Lifestyle-Diskussionen.
Also wir müssen darüber gesellschaftlich diskutieren. Ich sehe im Moment keinen politischen Willen, ein derartiges Thema anzufassen, mit dem Problem, dass wir eben den Umweg haben, dass viele Paare ins Ausland gehen und auch, dass wir in Deutschland diese Kinderwunschmessen haben, dass übers Internet ganz offen für Leihmutterschaft, für die kommerziellen Angebote im Ausland geworben wird, die zum Teil wirklich höchst problematisch sind.
Ich will am Anfang ganz bewusst eine ganz einfache Frage in die Runde geben. Herr Frister, gibt es in Deutschland für Paare egal ob heterosexuell, schwul, queer, ein Recht, einen Anspruch auf ein eigenes Kind?
Nein, es gibt keinen Anspruch auf ein eigenes Kind. Was es aber gibt und was auch verfassungsrechtlich anerkannt ist, ist die Fortpflanzungsfreiheit. Und man darf für die eigene Fortpflanzung auch grundsätzlich die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen. Auch das ist von der grundgesetzlich gewährleisteten Fortpflanzungsfreiheit mit umfasst. Nun bedeutet das aber nicht, dass dieses Recht völlig uneingeschränkt gewährleistet ist, sondern wie fast alle grundrechtlich geschützten Rechte kann es im Interesse anderer eingeschränkt werden. Und da kommen zum Beispiel die Interessen potenzieller Leihmütter vor Ausbeutung ins Spiel. Da kommt möglicherweise auch das Kindeswohl ins Spiel. Also insgesamt glaube ich, dass der Gesetzgeber hier einen Spielraum hat. Aber von einem Recht auf ein eigenes Kind kann man nicht sprechen.
Für Terre des Femmes ist es auch so, dass es kein Recht auf ein Kind gibt. Ein Kinderwunsch ist sehr nachvollziehbar. Und was das auch für Personen bedeutet, wenn der nicht erfüllt werden kann, das möchten wir auch niemandem absprechen. Aber daraus kann eben nicht erfolgen, dass man diesen Kinderwunsch auf Kosten von Dritten dann erfüllen kann.
Kinder zu bekommen bedeutet, dass ich eine Beziehung zu anderen Menschen eingehe, dass ich Verantwortung übernehme für einen Menschen oder für Menschen, die von mir völlig abhängig sind in der Zeit ihrer Kindheit. Und auf das Eingehen so einer Beziehung kann es keinen Erfüllungsanspruch gegenüber dem Staat geben. Wo ich aber völlig d'accord gehe, ist, dass der Staat immer begründen muss, was er verbietet. Ich denke aber, dass es zumindest bei der kommerziellen Leihmutterschaft gute Gründe gibt, dass sie in Deutschland verboten ist.
Wo Sie gerade den Staat ansprechen, jetzt ist ja eine sehr grundsätzliche Debatte in Fahrt gekommen. Im Kern geht es um die Frage, wer darf eigentlich darüber entscheiden, ob Leihmutterschaft zulässig ist oder nicht. Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ist zum Beispiel der Meinung, ob, wie und unter welchen Bedingungen eine Frau ein Kind austrägt, darüber entscheidet allein sie selbst. Auch wenn dahinter sogar vielleicht eine kommerzielle Absicht steht. Das heißt, Herr Frister, jedes staatliche Verbot verstößt gegen die Autonomie der Frau und darf also nicht sein, auch Ihre Meinung?
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Grundsätzlich ist es richtig, dass wir inzwischen im Recht sehr zurückhaltend sind mit dem Schutz von Personen, die selbstbestimmt handeln können, vor sich selbst. Also grundsätzlich gilt, jeder kann über seine eigenen Güter und Interessen verfügen und deshalb liegt zunächst mal der Schluss von Frau Brosius-Gersdorf nahe, naja, dann kann die Leihmutter auch sagen, ich trage ein Kind aus. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil halt schon wir wissen, dass die Autonomie dieser Frauen mannigfach bedroht sein kann und wir müssen auf alle Fälle dafür Sorge tragen, dass das eben wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung ist.
Frau Graumann, darf der Staat sagen, Frauen, ihr dürft das nicht, weil wir euch und das Kind schützen wollen? Oder reden wir da von Bevormundung?
Also das ist eine gewisse Bevormundung, aber es ist möglicherweise eine gerechtfertigte Bevormundung. Wir müssen uns einfach vorstellen, eine Schwangerschaft dauert 9 Monate. Die Frau geht diese Schwangerschaft möglicherweise aus ökonomischen Zwängen ein. Sie verpflichtet sich vertraglich 9 Monate die Souveränität über ihr eigenes Leben zu großen Teilen abzugeben. Und die Schwangerschaft ist eine Situation, ist ein Prozess, der die Frau sehr vulnerabel macht, die auch das Kind sehr vulnerabel macht, das dabei entsteht, also sehr verletzlich macht. Und es ist eine Situation, die nicht einmal entschieden wird und dann kann die Frau nach 3 Monaten sagen, jetzt mache ich aber nicht mehr mit. Also, und das sind, glaube ich, die Gründe, die in der Besonderheit der Schwangerschaft liegen, die sehr wohl den Staat zu einem umfassenderen Schutz der Frauen, die da möglicherweise betroffen sein können, auffordert, als es bei anderen Entscheidungen der Fall ist.
Da würde mich jetzt doch noch mal Ihre Meinung interessieren, Frau Tonk, bevor wir über die Rolle der Frauen zu sprechen kommen. Terre des Femmes argumentiert ja im Grunde genommen ähnlich wie die bestehende Gesetzgebung, nämlich mit der Menschenwürde, wenn sie Leihmutterschaft verbietet. Die Befürworter sagen aber jetzt, gerade dadurch schränkt der Staat diese Menschenwürde ein, weil er die Rechte der Frau auf Selbstbestimmung ignoriert. Wer hat denn nun recht?
Also bei dem Thema Leihmutterschaft geht es ja vor allem darum, dass Dritte auf den Körper von Frauen zugreifen wollen. Und man muss vor allen Dingen auch sehen, dass die Leihmutterschaft Teil eines globalen Geschäftsmodells ist, wo es eingebettet ist. Und dafür gibt es sehr, sehr gute Gründe und wichtige Gründe, Frauen vor genau diesem Zugriff zu schützen und die Leihmutterschaft auch deswegen zu verbieten, weil die Gefahr der Ausbeutung ist einfach so groß, die kann man auch ja durch bestimmte Regelungen nicht gut verhindern. Da werden finanzielle Nöte ausgenutzt. Es können aber auch dort, wo die Leihmutterschaft möglich ist, vielleicht familiäre, verwandtschaftliche Erwartungen entstehen oder dass ein gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird. Das ist so ein schwieriges Spannungsfeld, da Frauen vor diesem Zugriff zu schützen. Da gibt es sehr gute Gründe dafür.
Wenn ich vielleicht dazu kurz was sagen darf. Zum einen, eine Leihmutterschaftsregulierung müsste zwingend vorsehen, dass es eben diese Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts der Frau über ihren eigenen Körper während der Schwangerschaft nicht gibt und dass sie vor allem auch nach der Entbindung noch die Möglichkeit hat, eine gewisse Zeit sich für das Kind zu entscheiden. Es gibt da im Ausland alle möglichen Formen, aber man könnte natürlich auch eine Regelung schaffen, die solche Schutzvorrichtungen vorsieht. Und die Frage, ob man tatsächlich sagen kann, es ist nicht möglich, Frauen vor Ausbeutung zu schützen und deshalb verbieten wir das Ganze insgesamt und schränken ja doch damit das Selbstbestimmungsrecht massiv ein. Da bin ich halt nicht so sicher. Ich würde aber, und da unterscheide ich mich von Frau Brosius-Gersdorf ganz massiv, nie so weit gehen und zu sagen, das ist verfassungsrechtlich in der einen oder anderen Weise zu entscheiden. Ich meine, das hat der demokratisch legitimierte Gesetzgeber auf der Grundlage einer gesellschaftlichen Diskussion zu entscheiden, die wir gerade führen.
Dem würde ich auch zustimmen. Ich denke, dass es relativ klar ist, dass wir das, was wir an Verträgen sehen, in den kommerziellen Modellen, auch in den USA, aber vor allem auch in vielen anderen Ländern, dass es so in Deutschland nicht denkbar ist. Also, dass Frauen zu bestimmten Untersuchungen gezwungen werden, dass sie sich in ihrem Lebensstil einschränken müssen, dass sie sich dazu verpflichten, wenn das ärztlich für richtig angesehen wird, per Kaiserschnitt zu entbinden, dass sie die Schwangerschaft möglicherweise abbrechen, wenn es zu einem positiven Befund bei einer Pränataldiagnostik kommt, wenn das Kind krank oder behindert zur Welt kommen könnte. Das sind alles Dinge, die kann ich mir in Deutschland in der Gesetzgebung wirklich nicht vorstellen.
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob die Frau, die Leihmutter, die genetische Mutter ist oder ob ihr eine fremde Eizelle eingepflanzt wird, wie das ja am häufigsten der Fall ist? Und kommt es oft vor, dass Frauen sagen, ich bin zwar als Leihmutter eingekauft, aber ich will das Kind behalten? Wer kann dazu was sagen?
Ich kann dazu was sagen. Das ist in den allermeisten Fällen, aber auch da haben wir wieder vor allem die kommerzielle Leihmutterschaft im Blick. In den allermeisten Fällen wird die Eizelle einer Eizellspenderin verwendet. Der Grund dafür ist, dass davon angenommen wird, dass dann die Bindung zwischen der Leihmutter, der Leihschwangeren und dem Kind nicht so eng ist. Der Grund scheint aber auch zu sein, dass die Paare vermeiden wollen, dass die Leihmutter eine Verwandtschaft zu dem Kind hat.
So, und dann ist die Frage, Frau Thorn, geht die Rechnung auf? Ne? Ein Vertrag ist das eine, aber wir reden da so sachlich über ein hochemotionales Thema. Was passiert mit einer Frau während der Monate, die sie ein Kind austrägt? Da kann sehr unheimlich viel passieren.
Ja, das ist ein unglaublich langer Zeitraum und da können sich ja auch Dinge verändern. Dann kann man aber Entscheidungen auch nicht mehr rückgängig machen. Ne? Ich finde es schon nochmal wichtig, dass wir auf das Thema zurückkommen mit der Möglichkeit der altruistischen Leihmutterschaft. Frau Kaumann war ja Teil der Kommission, die einen Bericht dazu veröffentlicht hat zum Thema altruistische Leihmutterschaft.
Und 2024 war das, glaube ich.
Ja. Ne? Und wenn man jetzt, was da drin steht an möglichen Regelungen, die eine altruistische Leihmutterschaft haben könnte, das sind so, so eng gefasste Regelungen. Am Ende wäre dann auch die Frage, wird überhaupt der Markt bedient in Deutschland? Da würde ich ganz klar sagen, nein. Und diese Regelungen, die da aufgeführt worden sind, die sind oftmals auch überhaupt nicht im Interesse der Bestelleltern.
Also welche meinen Sie
denn? Beispiel,
welche meinen Sie?
Ja, zum Beispiel? Dass zum Beispiel im Anschluss, dass die Frau auch noch eine Möglichkeit hat, sich umzuentscheiden innerhalb einer gewissen Frist. Ja. Das möchten Bestelleltern nicht, weil sie sicher gehen wollen, dass das Kind auch auf jeden Fall ihres sein wird. oder dass bestimmtes Näheverhältnis besteht. Ja, also das ist ganz schwierig und würde nicht dazu dienen, dass der Markt und die Nachfrage, die besteht, dass die durch ein solches Modell in Deutschland überhaupt bedient werden könnte.
Ja, das ist ja die Frage, ne, Frau Graumann. Ist das überhaupt garantiert, dass die altruistische Leihmutterschaft die Abwanderung ins Ausland verhindern kann? Ja? Wenn dort vielleicht die finanziell besseren Angebote vorliegen, wenn die Bedingungen attraktiver sind?
Also ich glaube, dass es unterschiedliche Paare sind, die angesprochen werden mit der Form von altruistischer Leihmutterschaft, wie ich sie mir maximal vorstellen könnte und wie sie auch von der Kommission, zumindest von einem Großteil der Kommission, vertreten worden ist. Da gehen wir nämlich davon aus, dass es vielleicht auch hinterher noch Umgangsrechte gibt, dass die Leihmutter im Grunde sowas wie Teil der Familie wird. Das muss zumindest denkbar sein, dass auch die Bestelleltern eine Verantwortung für die Frau mit übernehmen, die das Kind austrägt. Und eben vor allem, dass der Tatsache Rechnung getragen wird, dass eine Schwangerschaft eine Beziehung ist, die über die Schwangerschaft hinaus, also über die Geburt hinaus, andauern kann. Ich glaube, dass es Paare gibt, für die das attraktiv sind. Ich glaube aber nicht, dass es alle Paare befriedigen wird, die für die Eizellspende ins Ausland gehen und die eine Dienstleistung, sich eine Dienstleistung einer Frau erkaufen, damit die ihr eigenes Kind austrägt. Also das Kind der Bestelleltern und nicht das Kind der, zumindest in ihrer Auffassung, der Leihmutter.
Herr Frister, wie denken Sie darüber, altruistisch, also freiwillig, unbezahlte Leihmutterschaft? In Großbritannien ist dieses Modell seit 1985 Gesetz. Kann es das überhaupt geben, Altruismus bei dem Thema? Oder bleibt nicht am Ende jede Leihmutter immer irgendwie ein Vertragsobjekt?
Also ich glaube schon, dass es da Altruismus geben kann, vor allem wenn es um persönliche Nähebeziehungen geht, dann leuchtet das, glaube ich, ohne weiteres ein.
Wahrscheinlich und zum Beispiel Schwestern zum Beispiel.
Schwestern zum Beispiel. Ne? Also das kann ich mir durchaus vorstellen oder auch gute Freundinnen, auch das ist denkbar. Ich würde auch zustimmen, dass ich skeptisch bin, ob ein solches Modell, ob das sozusagen den Markt völlig austrocknen würde, soweit er im Ausland befriedigt wird. Da bin ich auch skeptisch. Aber ich finde, das alleine kann kein Grund sein, ein solches Modell in Deutschland nicht anzubieten. Mhm. Sondern man muss halt dann überlegen, wie man darauf reagiert, dass es eben auch Paare gibt, die dieses Angebot nicht annehmen wollen, sondern unter den für die Leihmutter deutlich schlechteren Bedingungen im Ausland das machen wollen. Und da könnte ich mir jedenfalls durchaus vorstellen, dass man etwa diese Kinderwunschmessen, wo man ja ohne, dass man jetzt besonders gut vernetzt sein muss, ohne weiteres einen Termin buchen kann.
Gibt es auch in Deutschland übrigens?
Mhm. Die gibt es in Deutschland, obwohl nach dem Strafgesetzbuch in Verbindung mit dem Embryonenschutzgesetz eine im Inland geleistete Beihilfe zu einer im Ausland begangenen Leihmutterschaft durchaus strafbar ist. Allerdings unternehmen die Staatsanwaltschaften da nicht viel.
Ich würde ganz gern noch mal zu dem Begriff des Altruismus an der Stelle was sagen. Also was ich wirklich problematisch finde, und das haben wir bei der Eizellspende übrigens auch in Spanien zum Beispiel oder in Tschechien, dass von den Frauen altruistisches Handeln verlangt wird, während alle anderen munter Geld verdienen. Und das geht meiner Ansicht nach nicht. Und da könnte das britische Modell eine Möglichkeit sein, wenn man überhaupt darüber nachdenkt. Das haben wir zumindest in der Kommission diskutiert. In Großbritannien ist es so, dass nur gemeinnützige Agenturen zugelassen sind. Also dass zu dem Altruismus der Frau eben auch die Gemeinnützigkeit der Anbieter verlangt wird. Das wäre, glaube ich, ein Punkt, also eine zwingende Verbindung, die man machen müsste, wenn wir von Altruismus sprechen, auch bei anderen Angeboten der Fortpflanzungsmedizin wie der Eizellspende.
Frau Tonk, hören Sie von Erfahrungen in Großbritannien? Funktioniert das Modell der Uneigennützigkeit? Man hört ja auch immer wieder, es gibt auch dort psychischen Druck, kommerzielle Interessen. Hat vielleicht doch die Schwester, die Freundin Druck gemacht, wurde doch heimlich etwas gezahlt und so weiter. Was können Sie uns da berichten?
Also zuerst mal würde ich auch gerne nochmal das aufnehmen, was Frau Graumann gesagt hat. Das wäre auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen, dass man in der Beziehung immer gerne von Altruismus bei der Frau spricht und alle anderen außen vor lässt. Das ist für uns kein Argument für die Legalisierung, aber ich finde, das muss man im Blick nehmen, dass da einfach, dass es ein Milliardengeschäft ist. In Großbritannien ist es jetzt so geregelt, dass es da über gemeinnützige Agenturen läuft. Die letzte Zahlen, die ich gesehen habe, waren ungefähr 1000 sogenannte Gerichtsbeschlüsse, die darauf hinweisen, dass, glaube ich, 2025 1000 Kinder durch Leihmütter auf die Welt gekommen sind. Aber was man auch sagen muss, und das habe ich auch in einem Bericht gesehen, dass nur die Hälfte davon in Großbritannien geboren wurde und die andere Hälfte in vielen anderen verschiedenen Ländern, was für mich darauf hindeutet, dass diese altruistische Regelung auch dort schon umgangen wird. Und eben weil gerade das Angebot nicht ausreicht und nur sehr, sehr wenige Frauen sich auf dieses Modell einlassen und auch zu dem Begriff Altruismus in England, das ist ja nicht ganz unbezahlt, es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Und diese Aufwandsentschädigung, die kann auch in Einzelfällen doch sehr hoch sein. Und natürlich können gerade in Nähebeziehungen kann Druck aufgebaut werden, kann psychologischer Druck aufgebaut werden. Gerade das eine Beispiel, dass vielleicht eine Schwester für die andere ein Kind austrägt, vielleicht weil sie schon ein gesundes Kind hat und die andere, bei der funktioniert das nicht. Also da wäre ich sehr vorsichtig, dann auch nochmal auf die Nähebeziehungen zu schauen und anderen Frauen dann zu überantworten, altruistisch aus Nächstenliebe dann ein Kind zu ermöglichen.
Von solchen zweifelhaften Nähebeziehungen, Herr Frister, hören wir auch beispielsweise immer wieder aus dem Bereich Sterbehilfe.
Ja, da wird auch, und es ist natürlich generell ein erhebliches Problem, wenn man wirklich in engen familiären oder sonstigen Nähebeziehungen ermitteln will, wie da tatsächlich die kommunikativen Abläufe sind. Wir haben ja ein ähnliches Problem im Bereich der Organspende bei der Lebensspende. Mhm. Auch da ist es ja so, dass durchaus Druck aufgebaut sein kann und der Druck ist ja liegt ja teilweise auf der Hand bei einer Nierenspende etwa, die für den Empfänger absolut essentiell ist, sonst muss er ständig zur Dialyse und dass dann die Ehefrau könnte ihre Niere spenden, dass die natürlich da Erwartungshaltungen ausgesetzt ist, das können wir nicht verhindern. Das Ganze wird im Bereich der Lebensspende noch von einer Kommission überprüft, inwieweit das freiwillig ist. Aber natürlich informelle Erwartungshaltungen gibt es da und die würde es dann wahrscheinlich auch im Bereich der Leihmutterschaft geben. Mhm. Aber wenn wir all dies sozusagen verhindern wollen, dann müssten wir eben auch bei der Lebensspende sagen, sowas darf es gar nicht geben. Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mit leben, dass es in der Gesellschaft solche informellen Erwartungshaltungen und wenn man so will, ja auch Druck dann geben.
Also trotzdem ausprobieren, Frau Graumann, ist ja sowieso klar, nicht? Also auch die Befürworter der altruistischen Leihmutterschaft sagen, der Staat muss Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass Frauen irgendwie unter Druck oder Zwang geraten. Die Frage ist eben nur, wie sollte er das tun? Und lassen wir uns da vielleicht doch nochmal konkreter werden. Und vor allem, wie soll das kontrolliert werden?
Ich habe da große Zweifel, ob wir da eine hundertprozentige Sicherheit bekommen können. Ich denke aber, dass es Möglichkeiten gibt, die Ausbeutung der Notsituation von Frauen einzuschränken. Und das ist zum einen, also ich spreche mich übrigens auch dafür aus, dass wenn es zu einer Zulassung von Leihmutterschaft, auch von altruistischer Leihmutterschaft gibt, dass die Frau dann auch das, was ihr dann bezahlt wird, dass das auch tatsächlich die Aufwendungen und die Belastungen auch von der Schwangerschaft und auch die Gesundheitsrisiken mit umfassen muss. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, dass wir klar regeln, welche Rechte die Leihmutter hat. Also diese Umgangsrechte, die ich vorher genannt habe, dass die festgelegt werden. Dass die Leihmutter die Möglichkeit hat, Dinge über das Kind zu erfahren. Dass sie nicht zu bestimmten Untersuchungen gezwungen werden kann. Dass sie in ihrem Lebensstil frei ist. Dass sie das Recht hat, das Kind unter Umständen nach der Geburt zu behalten. Ich denke, das sind alles auch Maßnahmen, die zum einen der Besonderheit der Schwangerschaft und auch die Besonderheit dessen, was die Frauen dabei leisten, gerecht wird und gleichzeitig aber auch den Druck und die Erwartungen des Kinderwunschpaares, das das Kind haben will, eben auch ein Stück weit reduziert. Ich meine, wenn Sie die Leihmutter schlecht behandeln, dann sagt sie unter Umständen einfach, ich behalte das Kind. Und das finde ich, also damit kriegen wir da ein bisschen mehr Gleichberechtigung in den Machtverhältnissen. Ideal finde ich es aber nach wie vor nicht.
Ja, die Frage, Frau Tonk, bleibt trotzdem, wer soll das alles im Zweifel kontrollieren?
Ja, und auch ich finde, man ist sich ja jetzt schon bewusst, was da die Risiken sind, welche Gefahren lauern, dass einfach das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass Frauen ausgebeutet werden. Und da frage ich mich dann wirklich, warum man an der Stelle mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen argumentiert oder darüber diskutiert, wenn es doch im Grunde wirklich darum geht, dass vor allen Dingen andere die Möglichkeit bekommen sollen, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen. Das ist für mich schlecht nachvollziehbar.
Ich würde ganz gern noch mal kurz den Blick auf die Frauen im Ausland wenden, also in Georgien, in der Ukraine früher, das ist im Moment gerade aufgrund des Kriegs nicht mehr die Hauptdestination, aber auch in Kalifornien oder in Lateinamerika in den Ländern. Ich denke, dass wir, wenn wir sehen, dass da Frauen ausgebeutet werden, dass da auch Rechte von Frauen verletzt werden, und das ist, glaube ich, unzweifelhaft der Fall, dann hat unser Staat auch eine Aufgabe. Wenn unsere Paare dahin gehen und in die Länder gehen und die Angebote in Anspruch nehmen, dann denke ich, es ist die Aufgabe unseres Staats, auf internationale Regelungen hinzuwirken, um hier die Frauenrechte zu schützen. Die Initiativen gibt es, da hat sich aber Deutschland bisher nicht wahnsinnig hervorgetan, an der Stelle tatsächlich aktiv zu werden.
Das schafft der Staat ja schon beim Thema Sterbehilfe nicht.
Ja, aber er schafft es bei anderen Punkten. Er schafft es zum Beispiel, wenn es um die Lieferkettendebatte, die wir hatten, wenn es um Kinderarbeit geht, wenn es um extreme Ausbeutungsverhältnisse das ist alles nicht ideal geregelt, das gebe ich gerne zu, aber es gibt die Initiativen hier zu regeln. Während wir in dem Bereich der Fortpflanzungsmedizin nur auf den Kinderwunsch unserer gut situierter, und das muss man einfach sagen, die Paare, die ins Ausland gehen, das ist nicht das Normalpaar, das sind diejenigen, die gut situiert sind, die privilegiert sind und die sich die Dienste von unterprivilegierten Frauen im Ausland leisten können.
Also da würde ich Frau Graumann unbedingt zustimmen. Also was mich an der derzeitigen Situation wirklich ärgert, ist, dass wir im Grunde die Probleme ins Ausland abschieben. Wir sagen, also wir wollen sozusagen die Frauen in Deutschland vor einer Ausbeutung schützen. Aber was mit den Frauen im Ausland ist, ja, da sind wir ganz froh, dass dann eben die Möglichkeit besteht, auf diese Weise dann doch den Kinderwunsch über Umwege zu realisieren. Das ist im Grunde die Einstellung, die verbreitet ist, und die finde ich wirklich nicht in Ordnung.
SWR Kultur, Sie hören das Forum, da diskutieren wir die Frage, Kinder auf Bestellung, soll Leihmutterschaft erlaubt sein? Und es diskutieren der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, Sina Tonk von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes und die Biologin und Philosophin Sigrid Graumann. Wir reden ja jetzt viel über Paare mit Kinderwunsch, über die Frauen, die die Kinder unter womöglich fragwürdigen Umständen austragen. Gar nicht zu Wort kommen die Kinder, die naturgemäß bei einer solchen Entscheidung nicht mitreden können. Über das Kindeswohl, Frau Graumann, wird wenig bis sehr vage geredet.
Wir wissen auch nicht viel drüber. Also was wir wissen, wir kennen Studien aus Großbritannien, die eben die Leihmutterschaft schon sehr lange haben, aber eben nicht die kommerzielle Leihmutterschaft. Diese Studien sind im Grunde ist es eigentlich eine große Langzeitstudie, sagt uns, dass die Kinder gut aufwachsen können in solchen Familien. Also dass das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Und wir kennen einige Kinder, die aus Leihmutterschaft entstanden sind, die für sich selbst da eine eher kritische Position dazu haben. Das sind diejenigen, die sich dann im Internet in den entsprechenden Foren zu Wort melden. Umfassende Studien zum Kindeswohl, das muss man ehrlich sagen, haben wir nicht. Ich gehe aber davon aus, dass Kinder in unterschiedlichsten Familienkonstellationen gut aufwachsen können. Wichtig ist, dass sie stabile Bindungen und stabile Beziehungen haben.
Kennen Sie, Frau Tonk, Studien zum Thema Kindeswohl? Also wie wahrscheinlich ist es in Ihren Augen, dass Kinder, die aus einer Leihmutterschaft hervorgehen, mit einem, wie man ja auch oft hören kann, mit einem Trauma schon ins Leben gehen, mit der frühesten Verlusterfahrung, die ein Mensch machen kann?
Da hat der Frau Kraumann gerade auch schon darauf geantwortet, dass es da sehr wenig belastbares Material
haben Sie
dazu
auch
gibt.
Keine Infos.
Ja, nein. Und dass es, wenn es gibt auch Vereine, die sich da organisieren, da geht es sehr, sehr oft auch um das Thema, dass sie um ihre eigene Abstammung wissen wollen und dass ihnen das aber oft verwehrt wird. Aber natürlich auch um den Umstand, wie sie gezeugt worden sind und auch mit der Intention, dass gerade auch beim Thema Leihmutterschaft schon von vornherein festgelegt wurde, dass das Kind gezeugt wird, um es hinterher abzugeben.
Dann mutmaßen wir einfach mal, Herr Frister, wenn wir schon keine Belege haben. Was macht das mit einem Kind, wenn es nicht weiß, wer seine genetische Mutter ist?
Ich glaube, dass es enorm viel davon abhängt, ob das Kind in einer stabilen Beziehung aufwächst. Wenn das so ist, glaube ich, dass das Kindeswohl nicht gravierend gefährdet sein muss. Etwas anderes ist in der Tat das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das halte ich für durchaus wichtig. Und da liegt eben auch wieder ein großes Problem unseres Reproduktionstourismus im Ausland. Wenn ich nochmal auf die Eizellspende, die ja quantitativ das viel größere Problem ist, die ja bei uns auch verboten ist, eingehe. Wir haben nach Schätzungen mindestens 5000 deutsche Paare oder Frauen, die ins Ausland gehen für eine Eizellspende und davon etwa mehr als die Hälfte in Tschechien und Spanien. Und da geschieht das Ganze anonym und dann ist das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung eben nicht gewährleistet, was eben daraus resultiert, dass wir das Problem ins Ausland abschieben. Und das halte ich wirklich für problematisch.
Frau Graumann, so verständlich der Wunsch nach einem eigenen Kind ist, wenn er sich nicht einstellt, wenn er nicht realisierbar scheint. Es gibt ja Alternativen zur altruistischen Leihmutterschaft. Adoption, Aufnahme eines Pflegekindes und Sie sprechen sich zum Beispiel für sogenannte Co-Parenting-Modelle aus, also alternative Patchwork-Familienmodelle. Was meinen Sie?
Das sind Familienmodelle, die haben wir längst. Es tun sich Menschen zusammen, queere Paare, schwule, lesbische Paare, alleinstehende Frauen mit alleinstehenden Männern, tun sich zusammen, ohne dass sie eine Liebesbeziehung haben und möglicherweise befreundet sind und gemeinsam eine Familie gründen, gemeinsam Kinder bekommen und die Kinder dann mit geteilter Verantwortung aufziehen. Und das sind Modelle, die halte ich für unterstützenswert. Das ist eine Alternative. Das heißt aber auch, dass die Paare sich eben auch auf andere Menschen oder die Frauen, die Männer, die queeren Paare sich auf andere einlassen müssen, dass man sich mit anderen auseinandersetzen muss, dass man Beziehungen pflegen muss. Und was bei uns in Deutschland wirklich fehlt, und das ist was eben auch was mich wirklich ärgert, ist, dass wir uns so schwer damit tun oder dass sich unser Gesetzgeber so schwer damit tut, die familienrechtlichen Regelungen diesen Realitäten anzupassen und einfach anzuerkennen, dass es Familien gibt, in denen es mehr als zwei, mehr als Mutter und Vater, dass es möglicherweise drei oder auch vier Elternteile gibt. Und ich denke, dass es notwendig wäre, diese Familien und diese verschiedenen Eltern in ihrer Komplexität diese Familien abzusichern und die Rechte und Pflichten von allen Beteiligten festzulegen.
Wie denken die beiden anderen über solche Modelle Co-Parenting, also Vertrauen, Altruismus, gleichzeitig rechtliche Absicherung, all das ist ja auch notwendig.
Übrigens brauchen wir bei den Modellen weder Agenturen noch Kliniken. Das sind Dinge, die Menschen sozial
private
unter sich aushandeln.
Sozusagen.
Ja. Private Zweckgemeinschaften.
Wie denken die beiden anderen über solche
Modelle? Also ich finde, solche Modelle sind grundsätzlich durchaus förderungswürdig und über eine Familienrechtsreform wird ja auch nachgedacht, jedenfalls in der Wissenschaft. Politisch ist das im Moment, glaube ich, auch etwas schwierig, aber darüber wird ja durchaus diskutiert. Man muss allerdings auch sehen, wir alle wissen, dass schon Paarbeziehungen nicht unbedingt stabil sein müssen, sondern langfristig auseinandergehen können, dass daraus dann Probleme auch für die Kinder resultieren. Und man wird sicherlich damit rechnen müssen, dass je mehr Beteiligte an solchen Beziehungen es gibt, desto größer auch die potenziellen Konflikte sind. Also das wird nicht so ganz einfach sein in allen Fällen.
Ja, aber genau deshalb brauchen wir ja die Regelung, weil die Konstellation gibt es. Die Menschen lassen sich das ja nicht nehmen und bisher sind sie eben nicht abgesichert. Also das kann zum Beispiel sein, dass ein schwules und ein lesbisches Paar sich zusammentun. Als Eltern gilt da nur die Frau, die das Kind ausgetragen hat und der Mann, der den Samen beigesteuert hat. Die anderen beiden, die vielleicht verantwortliche Elternschaft mit übernehmen, sind familienrechtlich im Streitfall und für den Streitfall ist das Recht gemacht, eben nicht abgesichert. Und ich glaube, dass das tatsächlich zulasten, vor allem zulasten der Kinder, aber auch zulasten derjenigen geht, die soziale Verantwortung für Kinder übernehmen.
Lassen Sie damit sich reden, Frau Tonk? Alternative zum altruistischen Modell der Leihmutterschaft?
Ja, habe ich auch gerade noch eins dazu sagen können. Also ich meine, wenn man das Thema Stabilität von Paarbeziehungen, das ist ja überhaupt nicht gegeben. Was bei solchen Alternativen, finde ich, auch richtig und wichtig ist, und das unterstützen wir auch, wie zum Beispiel das Co-Parenting, dass sich eben Menschen ja vorher auch Gedanken dazu machen, sie wollen zusammen in Verantwortung gehen. Und ich finde sehr wohl, dass das eine Alternative sein kann, dann gemeinsam auch ein Kind großzuziehen. Und das ist auch, finde ich, an der Politik und an der Gesellschaft, genauso wie Frau Kraumann gesagt hat, diese Lebensentwürfe, die müssen einfach stärker anerkannt werden.
So, jetzt möchte ich doch nochmal nachfragen, warum wird über das Thema Adoption, Pflegekinder wenig geredet? Das ist auch vielleicht die Frage an die Biologin, Frau Kraumann. Steht hinter jedem Kinderwunsch letztlich doch das Bedürfnis, irgendwie die eigenen Gene weiterzureichen?
Das mag in manchen Fällen der Fall sein, aber es gibt natürlich ist die sind Pflegekinder, ist die Pflegschaft, vor allem die Langzeitpflegschaft und die Adoption eine Alternative. Aber wir müssen dabei auch berücksichtigen, die Adoptionsbehörden und die entsprechenden Regelungen dahinter, die sehen hier vor, dass für ein Kind, das Eltern braucht, die richtigen Eltern gesucht werden und keine Kinder für Eltern, die einen Kinderwunsch haben. Mhm. Und das ist auch durchaus richtig, soweit das ist die Verantwortung, wenn es Kinder gibt, deren biologische Eltern nicht für sie sorgen können, dass wir dann danach gucken, dass sie eine gute Zukunft haben.
Aber das könnte ja gerade ein Grund sein, mehr über bessere Möglichkeiten bei der Adoption zu sprechen, oder?
Ja, ich denke, da ist bestimmt auch einiges im Argen. Da gibt es bestimmt auch, wir wissen, dass es da zum Beispiel Vorurteile nach wie vor gegenüber schwulen und lesbischen Paaren gibt, was die Adoption angeht. In der Langzeitpflege ist es ein bisschen anders. Und es gibt auch viele Gerüchte in diesem ganzen Umfeld. Also, dass dann gesagt wird, vielleicht war dann die Mutter Alkoholikerin und das Kind könnte und so weiter. Das ist natürlich so, aber egal in welcher Form ich mich auf Elternschaft einlasse, kann ich damit konfrontiert sein, dass sich das Kind eben nicht so entwickelt, wie das irgendwie in meinen idealen Fantasien stattfindet. Und trotzdem trage ich die Verantwortung weiter.
Ist das aber, Herr Frister, nicht auch ein Teil des Problems? Also beim Stichwort Adoption, sehr junge, gesunde Kinder sind als Adoptivkinder ohnehin schwer zu finden. Ältere oder gar nicht gesunde Kinder nicht gewollt. Da macht der Markt der Reproduktionsmedizin viel attraktivere Angebote. Ne? Da weiß ich, was ich kriege. Wohin führt das? Möglicherweise, darüber machen Sie sich bestimmt auch Gedanken, öffnet Leihmutterschaft diesem jetzt schon so globalen Markt noch viel mehr Tür und Tor bis hin vielleicht irgendwann zur Bestellung des perfekten Kindes.
Ja, ich glaube, über Bestellung des perfekten Kindes haben wir hier heute nicht geredet, sondern um die Möglichkeit eines sehr streng regulierten Leihmutterschaftsmodells in Deutschland, was dann, glaube ich, auch den globalen Markt nicht befeuern würde. Aber es ist natürlich richtig, das, was Sie beschreiben, dass bei der Adoption es gar nicht so leicht ist, ein Kind auch adoptieren zu können, was jetzt noch nicht älter ist. Und wenn das Kind älter ist, dann haben halt viele Sorge, dass das eben doch sehr viel schwieriger sein würde. Natürlich ist da der Weg der Reproduktionsmedizin attraktiver. Das wird man einfach so konstatieren müssen.
Ja, also vermeintlich ist der Weg dann für die Wunsch- und Bestelleltern einfacher an der Stelle. Aber wie das dann für die Personen ist, die davon betroffen sind, wie das für die Frauen ist, die Leihmütter sind, wie das für die Kinder ist, die davon betroffen sind, das muss man ja auch mit einbeziehen und dass das durchaus viel, viel schwieriger ist und es nicht nur darum geht, dass Bestelleltern der Weg vereinfacht wird.
Das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte aber auch noch einen Gedanken zu der Diskussion um das Kindeswohl loswerden. Ich habe da nämlich, ganz abgesehen davon, dass wir sozusagen keine empirischen Daten haben, ob die Kinder später wirklich Probleme mit der Identitätsfindung oder dergleichen haben, so ein bisschen das grundsätzliche Problem, dass ja die Alternative zur Leihmutterschaft in den Fällen ja nicht ist, dass das Kind ohne Leihmutter zur Welt kommt, sondern die Alternative ist ja, dass das Kind gar nicht zur Welt kommt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, aus Kindeswohlgründen verbieten wir die Leihmutterschaft, sagen wir im Grunde, diese Kinder, das Leben dieser Kinder ist so schwer belastet, dass sie besser nicht zur Welt kommen. Und das finde ich wirklich eine sehr schwierige Aussage.
Versuchen wir ein Fazit dieser Sendung. Wir haben noch ein, zwei Minuten Zeit. Das Bedürfnis nach einem leiblichen Kind, Autonomie und Schutz der Frau und Wahrung des Kindeswohls, alles will bei einer möglichen Regelung zur Leihmutterschaft berücksichtigt werden. Die mitregierende Union hat eine Aufhebung des bestehenden Verbots kategorisch ausgeschlossen. Unabhängig davon, um nochmal die Frage des Anfangs aufzugreifen, Frau Graumann, sehen Sie bei der derzeitigen Stimmung in Deutschland eine Chance, das Thema objektiv zu diskutieren, oder lässt sich Leihmutterschaft gar nicht objektiv regeln, weil es sich immer um ganz individuelle Bedürfnisse handelt und Konstellationen?
Also ich glaube, dass die Gesellschaft im Moment gerade weiter ist als die Politik. Also die Debatte der letzten Tage zeigt mir, dass es eine große Aufgeschlossenheit gibt, zu diskutieren, aber auch eine große Aufgeschlossenheit, die Probleme von bestimmten Regulierungen zu sehen. Und die Tatsache, dass wir nicht diskutieren und dass es einfach verboten bleibt und dann noch verboten bleibt, im Grunde aus der Idee raus oder aus der Überzeugung raus, die offenbar in der Politik viele vertreten, vor allem auf konservativer Seite, eben die heterosexuelle Normalfamilie, Vater, Mutter, Kind zu schützen und alle anderen Formen nicht möglich zu machen. Das, wie gesagt, die Gesellschaft scheint weiter zu sein. Wahnsinnig optimistisch bin ich nicht. Das muss ich zugeben, dass sich da was tut. Aber ich finde es gut, dass die Debatte diskutiert wird. Und ich finde es vor allem auch gut, dass wir aufmerksam werden auf die Probleme, die die kommerzielle Leihmutterschaft im Ausland hat.
Ich würde an der Stelle, das hatte ich schon gesagt, Terre des Femmes ist nach wie vor nicht dafür, das zu legalisieren. Für uns steht der Schutz von Frauen im Mittelpunkt. Und wir sehen, dass die Risiken einfach sehr hoch sind. Und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Frauen ausgebeutet werden. Ich finde auch das Argument mit dem, oder dass man dann zumindest die altruistische Leihmutterschaft zulassen sollte, die finde ich auch höchst fragwürdig, weil wir gerade wissen, dass es den Markt nicht bedienen wird und auch da von Frauen dann auch den Altruismus zu fordern. Da muss ich sagen, das ärgert mich auch. Wir wissen ganz genau, Frauen sind heute, die sind in den meisten Fällen für die Care- und für die Sorgearbeit zuständig. Das bringt viele Einschränkungen mit sich. Männer beteiligen sich noch lange nicht so, wie sie es sollen. Und gerade dann jetzt dann noch zu fordern oder zu ermöglichen, dass Frauen jetzt auch noch zur Verfügung stehen sollen für die Kinderwunscherfüllung von Dritten, da bin ich absolut nicht dafür.
Ja, ich finde es wichtig, dass die gesellschaftliche Debatte darüber geführt wird und die Regierung bzw. das demokratische Parlament, legitimierte Parlament, wird und kann am Ende entscheiden, aber die Regierung kann der Gesellschaft nicht die Diskussion verbieten. Und wir haben heute alle anerkannt die Ehe für alle und wir hatten lange eine Diskussion, ob das nicht überhaupt zugelassen werden kann. Und auch da hat sich die Union massiv gesperrt.
Kinder auf Bestellung, soll Leihmutterschaft erlaubt sein? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert Sina Tonk von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, der Jurist und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Helmut Frister und die Biologin und Philosophin Sigrid Graumann von der Evangelischen Hochschule Bochum. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.